Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ohne Mücken keine Schokolade. Das ist ein grandioser Buchtitel. Ich habe direkt Fragen. Der Untertitel ist Verblüffendes über 11 Pflanzen, die uns täglich schmecken. Montag erscheint das Buch. Die Autorin Sarah Schmidt ist promovierte Biologin und arbeitet als Beraterin für Ernährungssicherung und Agrarforschung bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Bonn. Sie ist für ihre Forschung sehr weit rumgekommen und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Wir sprechen über Pflanzenzucht und was sich ändern muss in der Pflanzenzucht, gerade auch im Klimawandel. Schönen guten Morgen, Frau Schmidt.
Guten Morgen.
Frau Schmidt, Mais, Reis oder Weizen, was hatten Sie davon zum Frühstück?
Also ich hatte noch kein Frühstück und ich esse auch ungewöhnlicherweise meistens Gemüse und Obst zum Frühstück. Also Bananen sind mein Standard.
Ah, okay, also Sie fallen da raus. Mais, Reis und Weizen sind die drei Pflanzen, von denen der Großteil der Kalorien der Menschheit abhängt. Das habe ich bei Ihnen gelesen. Und außerdem, wenn man es ein bisschen ausweitet, basiert unsere Nahrung auf ungefähr 20 Nutzpflanzen, schreiben Sie. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, oder?
Nee, das ist eine sehr enge, also da wird ja viel drüber geredet, über diesen Mangel an Biodiversität. Den haben wir halt auch bei unserer Nahrung und in der Landwirtschaft. Es ist halt eine sehr enge Auswahl, die wir getroffen haben, und das ist riskant, wenn sich das Klima wandelt, weil wir ja nicht, also wir wissen, dass einige Pflanzen nicht so gut damit umgehen können, und es wäre natürlich besser, wenn wir ein bisschen breiter aufgestellt werden, und es gibt ja auch genug Pflanzen, die essbar sind, also man schätzt, dass von den 250.000 blühenden Pflanzen ungefähr 3.000 essbar sind. Wir hätten also durchaus mehr Auswahl.
Was ist da so eine ungewöhnliche Auswahl, die Sie kennen und die sonst niemand kennt?
Also es gibt so ein paar Pflanzen zum Beispiel, die in Afrika gegessen werden. Bittergurke, das sieht so aus wie so eine Gurke mit Poppen. In Asien gibt es die auch öfter. Ist halt sehr, sehr bitter. Mhm. Oder auch aus Afrika Baobab. Das ist ein Baum, der Früchte hat, die wesentlich mehr Vitamin C haben als Orangen, die so der Standard sind für Vitamin C. Also da gibt es sehr viele Pflanzen oder auch viele wilde Pflanzen, die wir bei uns haben.
Sie schreiben auch übers Züchten. Wir wissen zu wenig über Züchtung. Und warum wird diese Kunst denn so unterschätzt?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das war so ein bisschen der Ausgang für mich für dieses Buch, dass ich das Gefühl hatte, okay, wenn über Züchtung geredet wird, über Pflanzenzüchtung, dann wird mehr drüber geschimpft, über so hochgezüchtete Sorten. Dabei basiert ja eigentlich unsere ganze Menschheit also auf Pflanzenzüchtung. Also erst als es genug Essen gab, als wir weit genug waren mit der Züchtung von Getreide, ne, als wir Getreide für uns entdeckt haben, konnten sich große Gesellschaften entwickeln. Also Gesellschaften mit einer Arbeitsteilung, wo dann auch nicht alle Leute nur Landwirtschaft gemacht haben, sondern sich andere oder Nahrungssuche, sondern sich auch auf andere Tätigkeiten konzentrieren konnten. Kunst, Kultur, Wissenschaft, die Erfindung der Mathematik. Also solche Dinge waren ja erst möglich, als es genug zu essen gab. Und deswegen denke ich, dass es so ein bisschen unterschätzt. Wir nehmen das jetzt als so selbstverständlich wahr, dass es halt genug zu essen gibt. Aber das ist eigentlich eine unglaublich große Errungenschaft und auch eine sehr technisch anspruchsvolle Tätigkeit.
Gibt es überhaupt sowas wie natürliche Lebensmittel? Sie haben gerade erzählt, Sie essen gerne Obst zum Frühstück, aber auch Bananen zum Beispiel sind ja total gezüchtet und hatten eigentlich mal Kerne, oder?
Genau, ja, Bananen sind so ein ganz krasses Beispiel. Die wilden Bananen, also so war es mal die Vorläufer waren, und es gibt auch heute noch ein paar wilde Bananen, sind eigentlich relativ klein, haben so kirschkerngroße Kerne, die sehr hart sind, und nur ganz wenig Fruchtfleisch drumherum, was man so von den Kernen dann ablutschen kann. Und schon vor Tausenden von Jahren haben die Menschen in Malaysia und Indonesien, wo Bananen herkommen, angefangen, Bananen auszusuchen, die durch Mutationen und durch Hybridformung natürlich keine Samen mehr gebildet haben. Weil das natürlich viel besser ist, wenn man die ganze Banane voll hat mit Fruchtfleisch, ohne nervige Samen da drin. Und deswegen hat man da schon vor langer Zeit angefangen, solche seltenen Mutanten dann auszusuchen und die geschickt dann weiter zu vermehren. Das geht ja bei Bananen recht einfach. Da kommen ja, also ich weiß nicht, wenn Sie schon mal eine Bananenpflanze gesehen haben, da hat man ja die Hauptpflanze und dann kommen an der Seite kommen so kleine Schößlinge raus. Und das sind, daraus entwickeln sich dann die neuen Pflanzen. Also die Banane klont sich also die ganze Zeit selbst.
Praktisch. Jetzt vielleicht mal ganz konkret, was verlieren wir denn, wenn wir nicht mehr auf, nicht auf mehr Vielfalt und auf Pflanzenzucht setzen? Was fehlt uns dann? Vielleicht auch gerade mit Blick auf den Klimawandel.
Also im schlimmsten Fall fehlt uns halt Nahrung. Ganz allgemein, also es werden ja zum Beispiel größere Dürren erwartet. Wir hatten ja von 2018 bis 2020 diese 33-monatige Dürre in Deutschland und in Europa. Und das hat die Getreideproduktion, also vor allem Weizenproduktion, die ja so im Nordosten Deutschlands stattfindet, sehr stark beeinträchtigt. Und bis 2100 werden in Europa Dürren erwartet, die bis zu 8 Jahren dauern können. Und dann wird es halt hier sehr knapp mit Getreideproduktion. Und deswegen müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr investieren in nicht nur in Züchtung von Pflanzen, die mit Dürre umgehen können, sondern auch mit Wetterextremen und auch ein paar mehr Pflanzen vielleicht aufnehmen in unseren Ernährungskanon, um uns einfach auf, ja, wie man das bei so einem Investment auch macht, ne? Wenn man Geld investiert, dann setzt man ja auch nicht alles auf eine Karte, sondern probiert das Risiko so ein bisschen zu streuen. Und so sollten wir das auch bei Ernährung machen, unser Risiko streuen und viele verschiedene Pflanzen essen, anstatt nur auf ein paar wenige zu setzen.
Frau Schmidt, ich habe noch eine ganz andere, ganz wichtige Frage, die mit dem Buchtitel zu tun hat. Gibt es ohne Mücken wirklich keine Schokolade?
Ja, also es gibt eine spezielle, eine besondere Mückenart mit einem sehr komplizierten Namen. Und die bestäubt die Blüten der Kakaobäume. Das sind so kleine weiße Blüten. Die ist klein genug, um da reinzukommen. Und deswegen würde es ohne diese Mücke tatsächlich dann, weil man ja Kakaobohnen als Ausgangsstoff für die Schokolade braucht, keine Schokolade geben.
Sarah Schmidt ist Beraterin für Ernährungssicherung und Agrarforschung bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Bonn. Ihr neues Buch über die Kulturgeschichte der Nutzpflanzen erscheint am Montag. Ohne Mücken keine Schokolade. Verblüffendes über 11 Pflanzen, die uns täglich schmecken. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Schmidt.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.